Sarahs Baby-Podcast. Aus zwei werden drei.
Davor habe ich mich tatsächlich bei meinem Sohn gedrückt in der Babyzeit, aber ich habe es jetzt gemacht, weil es gibt ja nicht immer Themen, die so lustig sind mit Kind und es gibt ja auch Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich möchte euch heute davon erzählen. Schön, dass ihr mit dabei seid in Sarahs Baby-Podcast. Es geht darum, dass ich, jetzt wo meine Tochter auf der Welt ist, habe ich mich tatsächlich dazu durchgerungen und einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder gemacht. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe und kann das tatsächlich auch nur jedem empfehlen. Man denkt ja immer, ach ja, wird schon nichts passieren. Im besten Fall ist es natürlich auch so, aber nicht nur für die eigenen Kinder, ich finde auch, generell sollte man Erste-Hilfe-Kurse regelmäßig auffrischen. Na klar, natürlich in Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat oder auch natürlich Sporttrainer, aber natürlich auch in der Kita, Schule oder sämtliche andere Einrichtungen, wo man natürlich viel mit Kindern zu tun hat, macht das natürlich Sinn, auch einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder zu machen, beim Sporttrainer zum Beispiel auch einen Erste-Hilfe-Kurs allgemein aufzufrischen, weil es kann ja immer und überall irgendwas sein. Und ich finde, das macht Sinn generell, dass jeder einfach Bescheid weiß, wie was funktioniert. Weil ich glaube, wenn der Ernstfall so eintritt, der Worst Case irgendwie eine Wiederbelebung, wenn man es da vorher nicht geübt hat, hat man eine noch größere Hemmschwelle, weil selbst nach diesem Kurs denke ich, wow, ich hoffe, ich muss das nie anwenden, aber wenn es sein muss, alles klar, ich weiß, wo ich meine Hände auflegen muss und wie es geht und werde mein Bestes geben. So viel dazu. Also ich kann ja mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen, wie das so bei meinem Sohn war. Also es war eher so, dass ich diesen Erste-Hilfe-Kurs, den wollte ich damals auch schon machen, als er auf die Welt kam. Aber dann ist man natürlich so im Babystress und im zeitlichen Stress und dann habe ich, glaube ich, auch nicht so den passenden Kurs gefunden oder mich da nicht so hintergeklemmt und dann ist das so ein bisschen hinten abgefallen. Und ich muss sagen, wir hatten natürlich auch schon viele Sachen mit meinem Sohn. Viel habe ich dann intuitiv irgendwie auch gemacht. Also klar, die Platzwunden, da habe ich natürlich irgendwie nach der ersten Platzwunde wusste ich schon Bescheid, worauf man dann eben achten muss, wenn ein Kind auf den Kopf gefallen ist. Das hatte ich euch, glaube ich, auch damals schon erzählt hier im Podcast. Also man muss dann 24 Stunden darauf achten, dass sich das Kind halt danach nicht übergibt, dass er nicht oder sie nicht apathisch wirkt oder irgendwie schläfrig oder sonst irgendwie sich anders verhält als normal. Das sind so die klassischen Merkmale bei einer Kopfverletzung, auch wenn dann man im Krankenhaus war und eben das Kind auch genäht wurde oder geklammert oder sonst was. Das gilt generell, wenn Kinder auf den Kopf gefallen sind. Das finde ich, ist ja auch noch so im Rahmen, das kann man immer noch ganz gut beobachten. Wobei auch da lieber immer einmal mehr ärztlich abklären, als dass man irgendwas verschleppt, finde ich, wenn man in so ein Baby eben auch oder in so ein Kind nicht reingucken kann. Kommt ja auch immer darauf an, in welchem Alter die sind. Die können halt einfach noch nicht sprechen und sagen, was Phase ist. Also ich habe jetzt schon die verrücktesten Sachen gehört in letzter Zeit, also von einer Freundin, die Schwester, da ist der Sohn ihr einfach als Baby aus der Hand gefallen und der hatte dann einen Oberschenkelbruch und der konnte natürlich nichts sagen, aber ihr Gefühl hat ihr irgendwie gesagt, ich muss nochmal zum Arzt und das checken lassen und zum Glück war es dann auch so, dass das echt gut verheilt ist. Ja, ach, man will auch gar nicht mit so Horror-Stories jetzt hier irgendwie im Podcast angehen, das fand ich nämlich gestern bei dem Erste-Hilfe-Kurs, den ich gemacht habe, echt schön, dass sehr schön gemacht war. Weil das sind ja so Themen in so einem Erste-Hilfe-Kurs, die jetzt, sag ich mal, so eine gewisse Schwere haben. Ne? Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich den dann irgendwann nicht gemacht habe, weil es geht natürlich um, sag ich mal, mehr oder weniger dramatische Situationen, in denen man einschreiten muss und dann genau wissen muss, was man machen sollte. Also, es fängt ja an bei Kinderkrankheiten, was man macht zum Beispiel, wenn ein Kind einen Fieberkrampf hat oder wenn ein Kind auch mal was Falsches aus dem Garten gegessen hat, irgendeine Pflanze, die aber giftig sein könnte, was man da macht. Was sehr wichtig ist, finde ich, das kann ich jetzt hier auch nochmal so grob zusammenfassen, wenn irgendwas sein sollte, was das Kind gegessen oder getrunken haben sollte, gerade so was so Haushaltsreiniger oder sonstige chemischen Sachen angeht, also auch ein Spülmaschinentab oder ein Waschmaschinenpott oder sonstiges. Es gibt ja die verrücktesten Sachen, die sehen ja alle so schön bunt aus und manchmal kriegt man eben auch gar nicht mit. Also das natürlich ist der Appell sowieso daran, die Wohnung kindersicher zu machen, aber manchmal denkt man gar nicht so blöd, wie schlau die Kinder sind und plötzlich sind sie mobil können was aufdrehen, was vorher nicht ging. Also das ist schon auf jeden Fall schlimm. Ich habe dann irgendwann angefangen, auch die Spülmaschinentabs wirklich in so eine Schraubgläser zu machen, die man gar nicht aufbekommt, die man selbst fast gar nicht aufbekommt. Und Kinder kriegen die auch nicht auf. Oder einfach Sachen hochstellen, die wirklich die wichtigsten Putzreiniger, Rohrreiniger oder sonst was, also dass man die wirklich wegstellt. Also das finde ich schon wichtig auch. Was ist denn da los? Und dass man da den Giftnotruf anrufen kann. Es gibt einen Giftnotruf, und wo man wirklich fragen kann, hey, mein Kind hat das und das getrunken, was soll ich machen? Beispiel: bei allen schäumenden Sachen sollten die Kinder sich auf keinen Fall übergeben. Also bei sowas wie so ein Haushaltsreiniger oder auch ein Waschmaschinen- oder Spülmaschinentab oder sonst was. Weil die durch dieses Schäumen und das Ätzende, was dann wieder hochkommen würde, würde eben dann die Lunge dann noch mehr geschädigt und Speiseröhre auch, ne? Also das ist dann alles nicht so witzig. Also das Einzige, wo man den Kindern wohl, und das war zum Beispiel neu für mich, wo man den Kindern wirklich auch die dazu bringen soll, dass sie sich dann übergeben, wenn das dann klappt, also einen Finger in den Hals stecken, wenn die einen Zeherattenstummel gegessen haben. Also wenn sie ihn wirklich runtergeschluckt haben, vielleicht kriegt man den ja auch noch aus dem Mund gefischt. Weil das wirklich extrem giftig und ganz schlimm für die Kinder ist. Und das ist eben nichts, was schäumt oder was schlimm ist, wenn man es eben wieder rausbekommt, sondern eher gut. Das war für mich tatsächlich neu. Und auch zum Thema Verschlucken, also ihr merkt schon, okay, diese Podcast-Folge, die ist jetzt ein bisschen mit schwereren Themen, aber dennoch ist es ja wichtig zu wissen, was man macht. Beim Verschlucken zum Beispiel gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, gerade bei Kindern, erst sie wirklich nach schräg unten über das Knie zu legen, das Kinn ein bisschen anzuheben und dann kräftig auf den Rücken zu klopfen, dass eben das Verschluckte rauskommt, wenn sie nicht mehr von selber husten. Dann gibt's den Heimlichgriff, wo man bei Kindern, was ich auch nicht wusste, bei unter der Rippenkante wirklich, also gar nicht mit der Faust, sondern mit der Handkante ganz kräftig drückt. Dass das dann hoffentlich wieder rauskommt, wenn das alles nichts nützt. Und das ist auch etwas, was neu für mich war. Also wenn wirklich das Kind das wirklich einfach keine Luft mehr bekommt und man bekommt das, was das Kind verschluckt hat, einfach nicht mehr raus. Dann als letzte Maßnahme pusten. Mit aller Kraft in den Mund des Kindes reinpusten. Und dann fliegt das Teil im besten Fall in einen der Lungenflügel und der andere durch den anderen kommt ein bisschen Sauerstoff. Also das natürlich als letzte Maßnahme, bevor halt gar nichts mehr geht. Und das sind schon so Dinge, wo ich sagen muss, auch alleine irgendwie an so einer Puppe, an einem Baby und auch einem Kleinkind Wiederbelebungsmaßnahmen zu machen. Man hat halt irgendwie das alles ein bisschen aufgefrischt. Und der Kurs war auch, also was heißt ein bisschen aufgefrischt, voll aufgefrischt, weil man hat es wieder im Kopf und sollte irgendwie, also ich hoffe natürlich, dass es nie dazu kommt, aber auch andere Sachen, also ich meine, wie sie wirklich Sachen in den Mund stecken und verschlucken, das geht leider irgendwie so schnell. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, das auch zu machen, weil man eben wieder so ein bisschen sich gefestigter fühlt, wieder genau weiß, okay, die und die Nummer brauche ich, da und da würde ich hinfahren, wenn das und das passiert, und dass man nicht so völlig in Panik gerät, wenn denn mal was passiert. Also das fand ich sehr gut, und der Kurs war eben auch sehr gut gemacht, eben nicht Panik zu schüren. Das war so ein bisschen meine Angst, sag ich mal, dass ich diesen Kurs mache und danach super ängstlich bin, weil ich jetzt weiß, was alles passieren kann. Aber das war echt super gemacht, einfach informativ aufzuklären, zu wissen, hey, das und das gibt's und das kann man machen. Zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass man einen bei einer Biene bleibt ja, glaube ich, der Stachel in der Haut stecken. Und bei der Wespe nicht. Also ich glaube, so rum ist es. Auf jeden Fall bei einem Tier bleibt der Stachel stecken. Und dass man dann den seitlich rausziehen, also anfassen sollte, um den rauszuziehen. Und nicht oben, weil oben so eine kleine Kugel ist, wo das Gift drin ist. Das heißt, wenn man den oben rauszieht, zum Beispiel mit einer Pinzette, dass dann das Gift erst austritt. Und wenn man das eben verhindern will, entweder so Imker schnipsen zum Beispiel so einen Stachel raus, oder man geht mit der Pinzette seitlich an den Stachel und zieht ihn dann raus und versucht nicht oben anzufassen. Also sowas. Das sind natürlich jetzt Sachen, da könnt ihr euch auch selber nochmal informieren. Das ist jetzt alles fundiert natürlich, was ich in dem Kurs gelernt habe. Aber vielleicht sind da auch noch andere Sachen, die ihr noch besser wisst. Das ist jetzt alles sozusagen Laienwissen weitergegeben. Aber ich wollte wenigstens das grob anreißen, was ich so wichtig fand, was gut war zu wissen. Ja, und man hofft dann immer, dass man es nicht anwenden muss. Aber wenn, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Ahnung. Und das war das, wo ich aber wirklich auch sehr positiv überrascht jetzt war, dass ich mich dazu durchgerungen habe. Eine Freundin hat mich gefragt und ja, das passte natürlich dann irgendwie so ganz gut, dass das gleichzeitig eben mit sehr netten Menschen war. Ja, und so ein Präsenzkurs macht irgendwie auch Sinn. Während der ganzen Corona-Zeit fanden die ja nur noch online statt. Aber es macht schon Sinn, irgendwie auch an einer Puppe zu üben, ne? Um Wiederbelebung zu machen oder ja, wirklich auch vor Ort zu sein und da dann eben nicht diese Hemmschwelle zu haben. Also, das zum Erste-Hilfe-Kurs mit Babys und Kleinkindern kann definitiv nicht schaden. Und wenn ihr die Zeit habt, macht den oder frischt den wieder auf. Ich glaube, das ist sinnvoll, nicht erst irgendwie den Erste-Hilfe-Kurs mit dem Führerschein gemacht zu haben. Das ist nämlich alles schon verstaubt und grau und ganz weit hinten im Kopf. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich freue mich auf die nächste Woche mit euch und hoffe, dass es euch weiterhin gut geht.
Sarahs Baby Podcast. Aus zwei werden drei.